So, lieber Wolfgang, herzlich willkommen.
Thomas, grüß dich.
Leichte Verspätung in unserer Aufnahme. Liebe Leute, am Anfang der Technik-Talk aus der Technik-Ecke. Es wird nicht besser. Dieses Mal war es absolut meine Schuld, Wolfgang. Dich trifft keine Schuld.
Easy. Wir haben es hinbekommen.
Wahnsinn. Ey, wir haben es versucht über iPhone, dann kam ich nicht in mein WLAN, dann haben wir es über das MacBook probiert, da hatte ich keinen Sound. Dann habe ich jetzt bin ich gerade über das iPad und nehme über das MacBook auf. Es ist technisch höchst anspruchsvoll, was ich hier fabriziere.
Das ist die Weihnachtsfolge, ist alles ein bisschen gemütlicher. Ja.
Du hast mich am Montag schon angerufen. Montag rufst du mich an, 17:30 und sagst, Thomas, Podcast, 17:30, wie immer. Und da war ich gerade am Trainieren und deswegen jetzt verspätet. Es ist jetzt Mittwoch, 14:30.
Weihnachtsfolge. Ich habe mich auch schon gut in Stimmung für den Podcast gebracht, indem ich einige Filmausschnitte von Predator angeschaut habe.
Was sind die Key-Szenen aus Predator?
Ich habe ihn auf Englisch angeschaut und ich denke, das wichtigste Zitat ist: If it bleeds, we can kill it.
Hast du gesagt,
wenn es blutet, können wir es töten.
Ah, okay. Ich hatte gerade einen Verbindungsaussetzer. Okay.
Hast du ihn schon angeschaut mittlerweile?
Nee, noch nicht. Hast du Titanic angeschaut?
Nein.
Tatsächlich habe ich jetzt versucht, um mich in Weihnachtsstimmung zu bringen, Kevin allein zu Hause oder in New York zu gucken. Aber den gibt es nicht auf Netflix. Weißt du, wo ich den gucken kann vielleicht?
Keine Ahnung. Musst du mal googeln.
Hast du die Filme geguckt?
Ja, klar. Den habe ich gesehen.
Okay. Welchen findest du besser?
Oh, ich finde beide sehr unterhaltsam. Ich denke, ja, der Einser ist ein bisschen mehr ein Klassiker. Der Zweier ist etwas adaptiert. Großartiger Gastauftritt von Donald Trump.
Oh ja, stimmt. Im Hotel, ne?
Ja. Ja, oh, ich bin richtig K.O. und müde.
Ich habe gerade zu Gast Erik Jäger, den Hauptstadttrainer, der ist hier gerade zu Besuch, liebe Grüße. Der kommt auch gleich, müsste irgendwann in die Wohnung einfallen. Der war mit Felix Rhein, dem Speedskating-Weltmeister. Wir haben trainiert eben und Felix ist getestet, nur falls jetzt Corona-Leute kommen. Felix getestet, weil er aus Mallorca kam und Erik ist getestet, weil er aus England kam. Und deswegen ist das eine safe Nummer und haben wir trainiert. Und die beiden sind jetzt gerade noch outdoor in einen See gestiegen, sind kalt schwimmen gegangen, weil Erik irgendwie seit einer gewissen Zeit so Kältebäder macht. Vielleicht ist es ja direkt Thema 1. Was hältst du von Kältebädern?
Kältebäder zu welchem Zweck?
Das ist eine gute Frage. Kann ich ihn gleich fragen, wenn er hier reingeschneit kommt.
Die beiden primären Zwecke. Zum einen Regeneration.
Das ist ja die Frage. Bringt es Regeneration oder bringt es sie nicht?
Du hast einen Vorteil, du hast einen Nachteil. Durch die Kälte hast du einen Anstieg an Durchblutung und entsprechend auch einen kleinen Vorteil für Regeneration. Der große Nachteil ist der massive Anstieg von Cortisol.
Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt.
Cortisol geht durch die Decke und da gibt es unter anderem, ich weiß nicht mehr, welcher Premier League-Verein das war, die haben so Kälteanzüge gekauft und haben das dann ein bisschen genauer getestet. Und mit diesem Start der Kälteanzüge, mit dem Verwenden, ist innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr deren Verletzungsquote auf einen Rekord hoch gestiegen und dann haben sie diese Kälteanzüge wieder abgeschafft.
Okay, krass. Ja.
Cortisol-Testosteron-Verhältnis ist der wichtigste hormonelle Indikator für Regeneration. Und natürlich ist klar, wenn du nach einem Training bzw. einem Spiel in so ein Kältebad reingehst, Cortisol schießt hoch, du fühlst dich besser. Das Problem ist, was du nach so einer Belastung machen solltest, ist das System nicht hochfahren, sondern das System runterfahren, sodass du schnellstmöglich von der Belastung regenerieren kannst. Das heißt, so aus Sicht der Regeneration, das Argument des Konstanten kommt, ja, aber ich fühle mich ja besser. Ah, tust du? Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt machst du das Eisbad? Und das in allererster Linie nach Belastung oder nach dem Wettkampf. Und dann ist es ganz klar kontraproduktiv. Wenn du es an einem Off-Tag machst, wäre eine andere Geschichte. Und natürlich der zweite Grund, warum viele so Eisbäder machen, auch diese mentale Hürde, so quasi, um so eine gewisse Kältetoleranz aufzubauen. Jetzt, so, okay, verstehe ich.
Jetzt steht, Erik steht jetzt gerade hier, der ist gerade in der Sekunde dazu geredet, hat er sich hier in diese Wohnung reingeschlichen. Jetzt ist die Frage, Erik, aus welchem Grund, ich habe gerade mit Wolfgang über Kältebäder geredet, aus welchem Grund machst du diese kalten, diese FKK-Sessions im kalten Wasser. Warum, was ist der Grund, warum gehst du in den See, in den kalten See? Okay, für ihn ist es eine Challenge.
Gut.
Er will einfach irgendwie sich irgendwie von der Birne her challengen, sich zu überwinden, ins kalte Wasser zu gehen.
Grüße an Erik.
Wie bitte sagst du, was hast du, Wolfgang?
Grüße an Erik, sage ich.
Grüße an dich von Wolfgang. Liebe Grüße zurück. Es ist eine chaotische Weihnachtsfolge, das darf es aber auch sein. Wir gehen auch im Profisport ein Stück weit von Eistherapie oder Eisanwendungen weg, weil wir mittlerweile der Auffassung sind, dass die körpereigenen Prozesse, die über Hunderte und Tausende und Millionen von Jahren irgendwie evolutioniert sind, besser funktionieren, als dass wir Eis draufpacken. Die Grundidee von Eis auf eine Verletzung ist die Vasokonstriktion, also das Zusammenziehen der Gefäße, die natürlich Entzündungsprozesse irgendwie eindämmen soll oder das Einschießen von Lymphflüssigkeit verhindern soll. Das ist zum Teil sinnvoll, wenn du zeitnah operieren möchtest, aber grundsätzlich wollen wir, dass der Körper sich selbst damit auseinandersetzt. Deswegen geht man, früher gab es diese Pechregel, also wenn du umgeknickt bist, zum Beispiel Pechregel, Pause, Eis, Kompression hochhalten. Und da geht man so ein Stück weit von weg von diesem Eis und sagt, okay, lass den Körper selbst damit umgehen und genau. Aber es ist natürlich immer ein Wandel. Ich glaube, am Ende des Tages, was ganz gut funktioniert, ist, wenn du zum Beispiel überlastete Gelenke hast, Eisanwendungen, aber im reduzierten Maß. Also wir wollen quasi eine leichte Kühle. Ne? Das ist so wie mit dem Proteinpulver. Der typische Mann glaubt immer, je mehr, desto besser und je kälter, desto besser. Das habe ich früher übrigens auch gemacht, als ich professionell Basketball gespielt habe. Oder zumindest, ich war ja auf dem Jugend-, auf dem Basketballinternat und war dann auch in der Jugendnationalmannschaft und habe da immer Fotos gesehen von Michael Jordan, wie er mit zwei riesigen Tüten voll Eiswürfeln nach dem Spiel gesessen hat. In der Kabine und hat die um beide Knie gewickelt bekommen. Habe ich natürlich auch gemacht. War brutal kalt und du hast wirklich so einen Kältebrand bekommen und deine Knie haben sich viel schlechter angefühlt als vorher. Aber Michael Jordan hat es auch gemacht, also wird es irgendeine Berechtigung haben. Und da hat man es einfach weitergemacht und nicht hinterfragt. Man möchte eigentlich mit einer dezenten Kühle eine Vasokonstriktion erreichen und dann aber auch nach einer gewissen Zeit, 5 bis 7 Minuten, aufhören, dass es wieder zu einer Vasodilatation kommt, also zu einer Weitstellung der Gefäße, die dann den Bereich wieder mehr durchblutet. Das ist sinnvoll. Und dann machst du quasi so Wechselgeschichten. Genau, das vielleicht dazu.
Hast du mal Kryosauna ausprobiert?
Nee, ist eine gute Frage. Ich hatte letztens auf dem Seminar hatte ich einen, Chris, Therapeut aus Berlin mit eigener Praxis. Die haben eine Kryosauna und der hat mir angeboten, dass ich mal in eine Kryosauna gehe. Tatsächlich war Bayer Leverkusen, der erste Bundesliga-Verein, glaube ich, oder die hatten sogar eine der allerersten Kryosaunen oder einen ganzen Raum, wo du halt auch mit dem Kopf reingehen kannst. Das weiß ich, weil sogar Kobe Bryant auf einer Europareise in Leverkusen war und sich diese Sauna angeguckt hat. Warst du drin?
Es gibt ja zwei Formen der Kryosauna. Es gibt entweder diese Tonne, wo der Kopf rausguckt und da ganz stehst genau. Du, wenn ich mich richtig erinnere, ist es Stickstoff, flüssiger Stickstoff. Und dann gibt's den Raum, wo du mit Stickstoff die Luft runterkühlst und dann quasi einen kalten Raum hast. Ich persönlich ziehe die Tonne vor, denn du stehst da drin. Das Ding hat minus 180 Grad. Und es ist sogar so, dass die Hauttemperatur, selbst wenn du ins Eiswasser reingehst, was sich extrem kalt anfühlt, geht deine Hauttemperatur nur so auf plus 2 Grad runter. Während in der Kryosauna geht die Hauttemperatur auf minus 1 Grad runter. Das heißt, du hast noch eine viel größere Kälte. Du nimmst sie aber nicht so wahr, weil du immer noch quasi diese Schutzschicht, diese Wärmeschutz der Haut hast. Dadurch, dass das Wasser nicht direkt Kontakt hat, das Wasser hat direkt Kontakt, aber die Luft in dieser Röhre hat nicht direkt Kontakt und du atmest natürlich auch nicht die Luft ein. Also jeder, der schon mal bei sehr kaltem Wetter draußen war, so minus 15, minus 20 Grad atmen, macht keinen Spaß. Oder allein sowas wie Sprints machen bei unter 0 Grad, die Luft ist einfach zu kalt. Und auch wenn du in so einen Raum reingehst, die Luft ist kalt, ist ein massiver Stressor. Während wenn du in der Tonne drin stehst, kannst du quasi alles von Hals runter massiv abkühlen. Du hast dann diesen Effekt von dieser extremen Kälte, Vasokonstriktion, Vasodilatation und diesen entzündungshemmenden Faktor, ohne dass es extrem kalt ist. Also du musst da so Socken anziehen, Handschuhe anziehen und dann bist du da 3 Minuten, minus 180 Grad.
Dann bist du wach.
Ich habe am Ende, nein, überhaupt nicht. Ich habe am Ende leicht gezittert, weil es halt schon kalt ist. Aber es war jetzt nicht so, dass du da wie bei einem Eisbad, wo du drin bist und denkst, es sind minus 180 Grad und du nimmst es gar nicht so wahr. Hast
ja,
aber gut,
Luft ist natürlich ein anderer Transport oder ein, ja, ja. anderer Transport als Wasser. Ne? Wasser ja. hat natürlich eine viel krassere Transporteigenschaft. Okay, wie hast du dich gefühlt? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
War super. Also von der Regeneration her, wir haben hier eine außerhalb von Stuttgart. Das ist eine halbe Stunde One Way. Jetzt eine Stunde im Auto zu sitzen für 3 Minuten, Kryosauna. Ich habe mich dann noch kurz mit auseinandergesetzt, so ein Ding herzutun, was aber nicht ganz so einfach ist. Vor allem wegen der Sicherheit mit dem flüssigen Stickstoff. Da brauchst du einiges an Abluft und ne, wegen Explosionsrisiko, wenn ich mich richtig erinnere, war der Punkt. Also war dann nicht ganz so einfach. War auf jeden Fall ein cooles Gerät. Ich habe das damals gemacht. Ich habe bei Tony Robbins, der hat davon erzählt, der macht ja relativ große Seminare und der hat mal so einen Schrittzähler verwendet und hat dann rausgefunden, dass er in so 3-4 Tagen Seminar weit über einen Marathon läuft. Und hat oftmals am Ende von so langen Seminarwochen fühlt er sich quasi am ersten freien Tag, als hätte er wie ein Kater. Und da ging es mir auch mehrfach schon so nach 5, 6, 7 Tagen Seminar. Erster Tag, du bist am Abend 9, 9:30 im Bett gewesen, wachst morgens auf und du bist einfach platt, wie so übertrainingmäßig. Und da habe ich von ihm gelesen, dass er so eine Kryosauna gekauft hat für seine Schwiegermutter gegen Rheuma. Und das, weil der gut funktioniert hat und er das dann auch ausprobiert hat und gemerkt hat, dass seine Regeneration von so diesen Seminarbelastungen mit diesen vielen Reden und den vielen Schritten, die du da in so einem Tag machst, das deutlich verbessert hat und hat sich deswegen so ein Ding geholt. Und dann habe ich es gegoogelt, habe es hier gefunden, bin da hingefahren, habe es ausprobiert und war dann auch relativ verwundert, weil damals waren die einzigen in Baden-Württemberg, die so ein Ding hatten. Und da habe ich gefragt, okay, wer verwendet das? Da kam im Endeffekt keiner wegen Regeneration, sondern die waren mehr so auf Kosmetik spezialisiert, vor allem Schuppenflechte. Und das war ihre Hauptzielgruppe. Die hatten da Leute, die Schuppenflechte hatten, die kommen. 5 Sessions, 2 Tage Wochenende, 5 Sessions. Und dann ist 6 bis 12 Monate das Problem deutlich besser. Und krass. So hatte ich ein bisschen Glück, dass das damals schon direkt außerhalb Stuttgart gab. Mittlerweile gibt es ja deutlich, deutlich mehr. Mittlerweile gibt es auch eine hier in der Innenstadt. Also meine Erfahrung war sehr, sehr positiv. Vor allem halt der Punkt,
cool, dass du das sagst.
Dass du nicht diese Stressreaktion hast. Du kommst da nicht raus und es ist so Puls komplett durch die Decke, Atemfrequenz hoch und ist so, sondern es ist so ein angenehmes, leichtes Frösteln.
Will ich unbedingt probieren, das ist absolut ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste. Ist schon spannend, wie sich dann aber auch die Kosmetik solchen Geräten bedient. Ne? Das ist ja auch mit diesen Recovery-Boots, die du vielleicht kennst, die Lymphflüssigkeit so ein bisschen fördern soll beim Rücktransport nach sportlicher Belastung. Können wir vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen. Macht sich ja auch irgendwie die Kosmetikindustrie zu nutzen und verspricht dann irgendwie, dass du weniger Zellulite hast. Und was hältst du von diesen Recovery-Boots?
Wow. Hast du die mal probiert? Damit habe ich nie groß auseinandergesetzt.
Ich habe sie probiert und ich muss sagen, in der Zeit, in der ich MMA gemacht habe und viel Seil gesprungen bin, also viel auch Wadentraining hatte oder auch am Boden oder du machst ja beim MMA hast du immer diesen Ringerschritt, wo du das eine Knie auf dem Boden machst und dann hebst du jemanden aus, wenn du es den ganzen Tag machst. Oder auch am Boden arbeiten die Beine schon viel und lang und isometrisch und im Ausdauerbereich. Wenn ich mich abends reingelegt habe, waren meine Beine am nächsten Tag deutlich besser. Rein subjektives Gefühl, ich kann jetzt keine wissenschaftlichen Studien dazu sagen, aber wenn ich es gemacht habe, war mein Oberkörper am nächsten Tag müde und platt und meine Beine waren okay. Wenn ich es mal vergessen habe, habe ich tatsächlich einen großen Unterschied gespürt. Deswegen würde ich sagen, lohnt sich auch. Generell empfehle ich diese Produkte jedem Fußballprofi, weil es am Geld dort nicht mangelt und große Hersteller dieser Geräte sich auch immer freuen, wenn Fußballprofis sich für das Gerät interessieren und es auch irgendwie posten oder promoten. Deswegen empfehle ich jedem Spieler, dass du liegst eh auf der Couch, mach deine Beine da rein, nach einer Trainingseinheit. Schaden tut es dir auf keinen Fall. Felix Rein, wie gesagt, der Speedskating-Profi, der viel auf dem Rennrad ist, war jetzt gerade mit 2 Tour de France-Fahrern im Trainingslager auf dem Rennrad auf Mallorca. Schwört auch auf diese Dinger. Und also das wäre vielleicht noch was für dich, wo ich sage, mach mal eine schwere Einheit. Ich weiß es nicht, wie es mit Krafttraining ist, habe ich nie so probiert, aber auf jeden Fall Ausdauer. Wenn du mal eine lange BJJ-Einheit hast, leg dich mal da rein und du wirst dich auf jeden Fall besser fühlen als vorher. Lohnt sich auch. Ich sollte Kryosauna ausprobieren, du solltest hier diese Recovery-Boots mal ausprobieren.
Muss ich mal checken. Ich habe bisher nur Videos und Fotos gesehen, aber mich noch nie genau mit auseinandergesetzt.
Simmer, ich bin irgendwann mal von einem Hersteller auf so eine Seite verlinkt worden als Testimonial-Location, wo du dich irgendwie melden kannst und dann kannst du die kostenlos ausprobieren. Und seitdem kriege ich jede Woche eine Mail von Leuten, die sagen, ach, kann ich mich mal da kostenlos reinlegen? Es ist mittlerweile, am Anfang waren wir noch so freundlich und haben, aber mittlerweile antworten wir nicht mehr. Wir haben schon 5-mal geschrieben, bitte nehmt uns aus dieser Liste raus, aber es passiert
nicht. Hast du die Dinger bei dir in der Praxis?
Ich habe sie, ja.
Okay, dann die logischste Lösung, dass ich die, du bietest ja kostenlos so einmal testen an.
Ja. Was auch Leute häufig schreiben ist, per E-Mail, ja, sie hätten gerne mal einen unverbindlichen Ersttermin, unverbindliches Beratungsgespräch.
Ja.
Das finde ich auch mal gut. Ja, hätte ich ja auch gern.
Ja, das haben wir ganz schnell abgeschafft. Hatte ich auch ganz am Anfang, Anfangszeit als Trainer, so quasi so ein Beratungsgespräch. Das habe ich ganz schnell gelernt, dass es das nicht mehr gibt.
Das war bei uns, also ich meine, als Trainer ist es ja vielleicht nochmal was anderes, wenn man sich überlegt, sich auf eine Zeit irgendwie einzulassen, dass man sagt, okay, komm, wir trainieren ein- oder zweimal die Woche für 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate oder whatever, dass man sich da kennenlernen möchte, das verstehe ich ja, aber als Therapeut, also du hast Schmerzen und was möchtest du? Du möchtest jetzt eine kostenlose Beratung, das ist... Ruf mal beim Orthopäden an, sag, ich hätte gerne mal einen unverbindlichen Termin, wo wir einfach nur mal über mein Problem reden.
Das Gleiche ist beim Personal Trainer genauso. Ich hatte Fälle, da kam ein unverbindliches Infogespräch mit einem Blatt Papier mit Fragen. Und das waren sehr, sehr spezifische Fragen, wo ich dann auch so, okay, und wenn danach was drauf wird, ist gut. Das Problem, so unverbindliche Infogespräche, das wird selten was. Das ist so wie Anfragen via Social Media. Auch das habe ich teilweise am Anfang, machst du dann Social Media Anfrage, machst dann Termin über Social Media. Punkt ist, 80-90% von den Terminen, die vereinbart sind, taucht jemand nicht auf. Das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich das gemacht habe und dann auch ganz schnell gibt keine Anfragen mehr über Social Media. Ich lese nicht mal mehr bei Facebook meine Messages. Wer Interesse hat, direkt per E-Mail, ist deutlich zuverlässiger, dass das läuft.
So, lieber Wolfgang, sorry. Technische Probleme. Heute ist es ist der Wurm drin. Aber für die Zuhörer, die jetzt vielleicht bei Folge 5 sind, wir mittlerweile einsteigen, ich nehme meine Spur auf, Wolfgang nimmt seine Spur auf und dann wird das Ganze von Profis übereinander gelegt. Das heißt, wir telefonieren und das technische Setup ist nicht so intuitiv und flexibel, wie wir es gerne hätten. Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut. Also, du liest keine Facebook-Messages mehr.
Ja, viel zu ineffizient. Liest du Absolut. Facebook? Liest du Facebook-Messages?
Ganz wenig. Ich lese auch ganz wenig Instagram-Messages. Ich überfliege sie. Das stimmt nicht. Ich lese viele, aber ich beantworte nicht so viele. Und ich so Nachrichten, die mich dann erreichen mit, ich habe die und die Probleme, was kann das sein? Du glaubst nicht, wie viele Leute das fragen. Ist absurd. Also die was denken die Leute? Das soll jetzt nicht irgendwie überheblich oder arrogant klingen, aber was denken die Leute denn, wenn ich ja... Also man kann ja nicht 3 Stunden am Tag Nachrichten beantworten und man weiß ja auch nicht, was es ist. Das ist so ein bisschen wie, ich hatte letztens einen Profi und der sollte zur Behandlung kommen, da wollte vorher noch der Mannschaftsarzt und die Physios mit mir telefonieren. Und dann habe ich auch mit denen geredet und habe gesagt, so Leute, was, also ich habe dann mit dem Sportler geredet und habe gesagt, ich werde nicht mit denen telefonieren, weil was soll ich denn mit denen besprechen? Ich habe ihn ja noch nicht mal gesehen. Ja, die können mir die Vorgeschichte, können sie mir erzählen, aber... Da reicht eine Sprachnachricht. Das und das haben wir gemacht. Das und das hat anscheinend nichts gebracht. Und Kommunikation ist wichtig, aber es muss sinnvoll sein, weil die Zeit ist die knappeste und wertvollste Ressource von uns allen.
100% agreed. Als Gegenbeispiel, ich kenne einen, der macht 8 Stunden am Tag nichts anderes als Social Media, kommentieren, Kommentare beantworten und Nachrichten schreiben, Nachrichten beantworten. Sein Vollzeitjob ist quasi Social Media Interaktion, um so quasi hat er ein paar Produkte dir verkauft, um so Interesse zu wecken an seinem Profil, seinen Produkten und so weiter. Und so kriegt er quasi Traffic. Anstatt irgendwelche Werbung zu schalten oder ähnliches, macht er 8 Stunden am Tag nichts anderes als Social Media Interaktion. Crazy.
Krass. Ja, okay. Unfassbar. Wie hast du angefangen mit Personal Training? Eigentlich auch eine spannende Geschichte.
Sehr gut. Das war einer meiner Punkte auf meiner Liste mit Fragen, denn ich habe tatsächlich hier ein Blatt Papier vor mir mit vier Punkten, die ich ansprechen wollte. Und einer der Punkte war dieses Thema Selbstständigkeit, weil da hatten wir auch einen Zuhörer, der mir eine E-Mail geschickt hat und gemeint hat, hey, es wäre doch mal cool, wenn Thomas und du sich unterhalten über, wie habt ihr eigentlich angefangen? in Kürze relativ simpel, wenn mich für Training interessiert, dann habe ich mitbekommen, dass man davon sogar leben kann, also beziehungsweise, dass man da arbeiten kann in einem Fitnessstudio. Und ein, zwei Jahre später habe ich dann mitbekommen, dass man sogar in anderen Ländern als Personal Trainer von dem Job leben kann. Und dann kam relativ schnell nach einigen Jahren im Fitnessstudio gearbeitet, oder einigen Jahren, 2,5 Jahren im Fitnessstudio, war dann schon nach weniger als der Hälfte der Zeit klar, hey, ich muss was Eigenes machen, so dass das Studio genauso ausgestattet ist, wie ich das will, dass da die Musik beziehungsweise keine Musik läuft, so wie ich das will, und dass ich ein ruhigeres, privateres Umfeld habe, um mit Kunden so zu arbeiten, dass wir das Maximum rausholen, was natürlich in so einem regulären Mitgliedsstudio massiv eingeschränkt ist. Also Beispiel in dem Studio, in dem ich angefangen habe zu arbeiten, 2007 war das, da gab es nicht mal einen Kniebeugenrack. Also das erste Jahr gab es keinen Rack und dann war es ein großes Hin und Her, bis das erste Rack gekauft wurde und wir waren das einzigste Rack in der Innenstadt Stuttgart. Also kein anderes Fitnessstudio zu diesem Zeitpunkt hatte einen Kniebeugenrack. Wenn man das zum Beispiel jetzt vergleicht, wir haben hier ein großes Studio, das hat 16 Kniebeugenracks mittlerweile direkt in der Innenstadt.
Ja.
Da hat sich ein bisschen was getan. Damals gab es das nicht. Es war ein Riesenkampf, das eine zu bekommen. Und dann war für mich relativ schnell, nach weniger als einem Jahr im Studio, war ich klar, hey, ich muss mich selbstständig machen, um quasi so arbeiten zu können, dass ich das Optimum raushole und mit Leuten so arbeiten kann, dass die Ergebnisse bei rauskommen, die ich mir vorstelle. Wie war es bei dir?
Ich habe Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Als Physiotherapeut musst du ja erstmal zumindest ein Staatsexamen ablegen. Das habe ich getan. Bin dann in mein zweites Studium der Sportwissenschaften nach Darmstadt und Soziologie habe ich auch noch studiert. Und habe dann angefangen nebenbei erst als auf 450-Euro-Basis als Physiotherapeut zu arbeiten. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann nicht so arbeiten, wie ich das gerne möchte und habe dann gedacht, okay, wer arbeitet denn so, wie ich möchte? Damals war ich bei Oliver Schmidtlein, habe da eine Zeit lang hospitiert und zugeschaut und die hatten viel mehr Zeit für ihre Patienten als ich in meinem 450-Euro-Studentenjob. Und dann habe ich gedacht, okay, wer hat denn in der Regel Leute, die Geld dafür bezahlen, Zeit zu bekommen? Und da habe ich gedacht, okay, das sind eigentlich Personal-Training-Kunden. Und dann habe ich mir einen Personal Trainer gesucht hier in Darmstadt, mit dem ich kooperiert habe oder für den ich damals auch gearbeitet habe. Und habe seine Leute durchgecheckt. Wenn die Schmerzen hatten, habe ich ihm die Leute irgendwie behandelt, dass sie irgendwie schmerzfrei sind und wieder schnell ins Training zurückkommen. Generell empfehle ich immer, Physiotherapeuten und Personal Trainern zusammenzuarbeiten. Mit klar abgesteckten Spezialgebieten. Und das kann sich sehr, sehr gut befruchten. Der Physiotherapeut profitiert von dem Personal Trainer, weil der Personal Trainer häufig die Klientel mitbringt, die der Physiotherapeut gerne hätte. Das heißt, Leute, die Geld haben, ja, oder bereit sind, für ihre Gesundheit auch Geld auszugeben. Und Leute, die auch gerne mehr Zeit haben. Ja, also der Personal Trainer Kunde ist gewohnt, 60 Minuten mit einem Personal Trainer zu arbeiten. Das möchte der Physiotherapeut ja eigentlich auch. Oder zumindest ist mein Anspruch das. Und der Personal Trainer profitiert von einem Physiotherapeuten, weil er kurze Wege hat. Wenn jemand Schmerzen hat, dann schickt er ihn rüber und so hat er viel weniger Absagen oder Ausfälle. Oder wenn jemand sagt, hier, ich kann heute nicht kommen, ich habe Rückenschmerzen, sagst du, pass auf, geh zum Physio. Der Physio behandelt ihn und wenn er das gut macht, dann ist er auch wieder relativ schnell im Personal Training. Deswegen ist auch meine Empfehlung, kooperiert. Ja, ich glaube, dass die größte Barriere die Sprache ist. Ja, der Personal Trainer hat häufig Angst vor dem medizinischen Begrifflichkeiten, die der Physiotherapeut benutzt und jeder Trainer hat dann häufig Angst, oh, ich weiß aber nicht so viel wie der Physiotherapeut. Das stimmt nicht, dem ist nicht so. Und der Physiotherapeut hat immer Angst vor Trainern mit schweren Gewichten und Grundübungen und schweres Heben und das kann ja nicht gesund sein und dem ist auch nicht so. Ich glaube, man muss, und vielleicht ist das ja auch ein kleiner Nebeneffekt unseres Podcasts, dass wir da diese zwei Lager so ein bisschen vereinen können. Jetzt bin ich abgeschweift, genau, da habe ich angefangen als Personal Trainer auch noch Training zu geben. Und so habe ich dann so ein bisschen als Hybrid aus Trainer und Therapeut angefangen. Und worauf ich sehr, sehr stolz bin, muss ich sagen, ich bin aus meinem Studium raus, aus meinem zweiten Studium und hatte ein bisschen mehr als 20.000 Euro gespart. Das ist eine Geschichte, die ich immer ganz gerne erzähle, weil die meisten Freunde, die ich habe, die aus dem Studium rauskamen, hatten nichts gespart. Einige hatten sogar Kredite aufgenommen. Und ich habe wirklich Vollgas gegeben im zweiten Studium, habe am Ende sogar Vollzeit gearbeitet, würde ich fast sagen, und eher nebenbei studiert und trotzdem in Regelstudienzeit abgeschlossen. Also ich habe wirklich sau reingehasselt. Diese 3 Jahre waren wirklich, 3,5 Jahre waren es am Ende, waren wirklich Wahnsinn. Naja, und dann angefangen meine ersten, was sagst du?
Schieß los, mal weiter.
Dann habe ich, ich habe Felix Rein kennengelernt und der hat seine Reha nach einer Peroneus-Sehnen-OP bei mir in meinem WG-Zimmer gemacht. Da stand links das Bett, rechts der Kleiderschrank, in der Mitte war ein Teppich und auf dem Teppich habe ich eine Aufklappbank aufgefaltet, habe ihn da behandelt und habe die ersten Reha-Übungen gemacht und dann war er, glaube ich, nach, 8 Wochen so fit, dass er wieder Weltcups mitgeskatet ist. Felix war damals auch, also ist immer noch Nationalmannschaft und ist auch Sportlervertreter für den DOSB. Und er hat dann gesagt, hey, das war top, du bist ein super Therapeut, ich hätte dich gern auch bei der Nationalmannschaft, bei der Europameisterschaft dabei. Dann hat er mich mitgebracht zur Europameisterschaft, da habe ich gut performt, alle waren zufrieden und dann habe ich auch angefangen und bin zur Weltmeisterschaft mit. Ich glaube, die erste Weltmeisterschaft war damals Taiwan für mich. Und so hatte ich in relativ jungen Jahren schon die Reputation, eine Herren-Nationalmannschaft zu betreuen. Jetzt ist Speedskating natürlich nicht Fußball, aber du weißt, wie es ist. Klienten und Kunden hören immer nur mit einem Ohr zu und die hören einfach nur, okay, Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, Taiwan. Das klingt schon mal international und wichtig. Und ja, es gibt eine gewisse Reputation, die mir auch die Kredibilität gegeben hat, dann zum Beispiel Vorträge zu halten, auf Arztkongressen zu reden. Und da habe ich dann ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut, auch an Sportmedizinern oder Orthopäden aus dem Fußball. Genau, und so bin ich dann immer mehr in diese Profischiene reingerutscht. Da kam damals, glaube ich, habe ich auch in einem Podcast gesagt, Sandro Sirigu war von Darmstadt 98 der erste Fußballprofi, den ich hatte. Und der hatte Probleme, die ich relativ schnell behoben habe, woraufhin das Feedback an den Arzt weiterging. Und der gesagt hat, cool, dann schicke ich dir den Nächsten. Und so gingen dann langsam die Schleusen auf. Und dann weißt du, wie es ist. Empfehlungsmarketing ist das Marketing, was mit Abstand am besten funktioniert. Und ja, so geht es bis heute weiter.
Welches Jahr war das?
Was meinst du genau?
Also die WM Taiwan, beziehungsweise die erste Shorttrack.
Oh, ich glaube vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren, heute 20, 2014, 2015. 2014 tendenziell eher. 13, 14, irgendwie roundabout.
Fast die gleiche Zeit, wo ich mit. Fast die gleiche Zeit, wo ich mit dem ungarischen Nationalteam Shorttrack gearbeitet habe. Bei mir.
Geil.
Bei mir war es 2010 bis 2013. Quasi.
Wie kamst du zu den Profis?
Ich war bei einem Seminar in Schweden und das war das Seminar, als in Island dieser Vulkan ausgebrochen ist. Und ich weiß noch, das Ding.
Ah, wo es diese Flugverbote gab, oder?
Das Ding hat montags angefangen und dieser irgendwie Freitag oder Samstag war klar, so, hey, das ist nichts mit Fliegen. Alles gecancelt. Und ich dann so, ich muss da hin, ich muss zu diesem Seminar. Und habe dann Samstagmorgen eine Zugverbindung gebucht, wo ich Sonntagmorgen um 9 losgefahren bin und Montagmorgen um 9.30 Uhr in Halmstad in Schweden war. Das war dann eine Scheiße. Ganz lustige Odyssee, inklusive Stopover in Malmö. Da hatte ich irgendwie 7 Stunden Stopover, bin direkt aus dem Hauptbahnhof raus, kurz nach Mitternacht, dann Sonntagnacht, das erste Hotel rein, hingelegt, 6 Stunden gepennt, aufgestanden, nächster Zug wieder und war dann da ein paar Tage in Schweden. Und auf dem Weg zurück musste ich natürlich dann wieder den Zug nehmen. Und da stand ich dann am Bahnhof und neben mir stand einer, der auch bei dem Seminar war, ein älterer, der war relativ schnell beim Seminar bekannt, denn er war ehemaliger kanadischer Nationaltrainer im Shorttrack Speedskating von 83 bis 94. Unter anderem bei den letzten Olympischen Spielen von 21 möglichen Medaillen haben seine Kanadier 14 gewonnen. War danach noch in Holland, in Frankreich und noch ein paar Ländern Nationaltrainer und hat im Endeffekt, der war damals plus minus 70, hat dann nur noch mit dem im Bereich Entwicklung gearbeitet und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen und dann im Zug bis Kopenhagen und dann runter bis Hamburg und mehr unterhalten. In Kopenhagen hatten wir 3 Stunden Aufenthalt, sind Mittagessen gegangen und es hat irgendwie ganz, ganz gut harmoniert. War sehr, sehr lustiger Kerl, Yves Nadeau. Franco-Kanadier aus Montreal und in Hamburg haben sich unsere Wege dann getrennt und lustigerweise haben wir uns ein paar Wochen später in USA bei einer Konferenz wieder getroffen.
Und, ach Quatsch.
Und da habe ich dann wieder mit ihm unterhalten und war super und dann hat er gemeint, so, hey, hier, es war Juni 2010, wenn ich mich richtig erinnere, Ende Mai, Anfang Juni 2010, da habe ich einen Camp in Ungarn, ein Jugend-Development-Camp für Mittel- und Osteuropa. Das geht 10 Tage, hast du Bock, ein paar Tage hinzukommen und einfach ein bisschen Tests zu machen, ein paar Vorträge über Ernährung zu machen und denen so ein bisschen Krafttraining beizubringen. Und ich einfach gesagt, klar. Und er war so, hey, die bezahlen dir deinen Flug und das Hotel und mehr wird da nicht drin sein. Hast du Lust? Dann habe ich gesagt, boom, okay. Bin ich sofort dabei. War dann da eine knappe Woche, habe da jeden Tag ein paar Sessions gemacht, einmal so Testing-Sessions, einmal Krafttraining, dann ein paar kurze praxisnahe Vorträge zum Thema Ernährung, so okay, was kennen die? Die meisten dort waren zwischen 13 und 18, plus ungarische Erwachsenen-Nationalteam war auch noch da, und dann so ein paar einfache Dinge, was können die umsetzen? Und dann kam gut an, am Ende dieses Camps war dann ein Gespräch, zum einen mit dem Cheftrainer von den Ungarn, der dann gefragt hat, ob ich gern quasi Strength and Conditioning Coach des ungarischen Nationalteams werden wollen würde. Und dann direkt danach nochmal mit dem Vizepräsidenten von Europa, ob ich Interesse hätte, quasi 3 bis 4 Mal im Jahr bei diesen Youth Development Camps immer so ein paar Tage zu kommen und Vorträge zu halten, Training, Ernährung, die ganzen Teilnehmer ein bisschen zu trainieren, sodass sie halt Einblick bekommen, wie man Krafttraining macht. Und dann bin ich da heimgegangen und dachte so, okay, wow, die Woche kam gut an und direkt 2 Jobs gehabt und dann habe ich 3 Jahre lang beides gemacht.
Ich glaube, dass man am Anfang, weil das ist ein sehr, sehr gernes Thema, auch bei Trainings bei mir oder auf Seminaren ist immer diese Frage, wie hast du das geschafft? Und ich glaube, mein Tipp wäre, Arbeit schämt sich nicht. Also am Anfang von diesem hohen Ross runter, dass alles, was du tust, finanziell groß honoriert sein muss, sondern mach erstmal. Ja, behandle so viele Leute, wie du kannst, trainiere so viele Leute, wie du kannst, produziere Ergebnisse und irgendwann kommt dieser Return of Invest. Aber das fängt nicht direkt von Anfang an. Ja, wenn du jemanden hast und du hast Zeit, ich sage auch, wenn du Zeit hast, behandle Leute. Ja? Oder wenn du Zeit hast und du hast einen Kumpel, der übergewichtig ist, fang an, mit dem zu arbeiten. Ja? Du lernst extrem viel daraus und wenn du den Körper transformierst und sagst, okay, der ist 20 Kilo abgenommen, Körperfett gesenkt, Muskelmagermasse draufgepackt, der sieht gut aus, dann ist der eine wandelnde Litfaßsäule. Der wird jedem erzählen, jeder wird ihn darauf ansprechen, wow, wie siehst du aus, was hast du gemacht und genau.
Deliver, man.
Heute hatte ich hatte heute einen Kunden, der hat einen guten Spruch gesagt, also der hat gesagt, seine Frau hat irgendwie gesagt, ich bräuchte auch mal so ein bisschen, ich will auch wieder ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen mehr Fitness, vielleicht auch mal mit einem Trainer und da hat er gesagt, du brauchst keinen Personal Trainer, du brauchst einen Zauberer. Den fand ich ganz gut.
Da sind wir im gleichen Boot. Delivern. Ja. Im Endeffekt, wenn du Wert vermittelst am Anfang. Ich hatte auch so einen ganz am Anfang, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, die ersten Seminare. Da waren so 1, 2, die ich immer gesehen habe, die auch Gas gegeben haben beim Training und es ging nichts voran. Und dann war ich auch so, die haben dann quasi selber ihre Pläne gehabt und so. Dann habe ich mit ihnen geredet, habe gesagt so, hey, komm. Ich schreibe dir einen Plan, ich mache mal eine Hautfaltenmessung, ich erkläre dir ein bisschen, was du ernährungstechnisch machen sollst. Und das waren dann auch die, wo dann innerhalb von Wochen so, ich habe gehört, du hast bei dem und dem, der hat gesagt, der hat es umgesetzt, es läuft viel besser, es geht wieder voran. Kannst du auch mal bei mir?
Klar, so spricht sich das rum. Ist bei mir ist es ja auch nicht anders gewesen. Ja? Behandelt. Dann haben Leute gesagt, ich war beim Thomas, mir geht's besser, die Probleme sind weg, die Schmerzen sind weg und dann kommen auch irgendwann zahlende Kunden. Ja, wenn du 10, 20 Leuten die Trainingspläne umgestellt hast und die haben super Erfolge und sind alle zufrieden, reden darüber, dann kommen auch irgendwann 20, 30 Leute, die dafür Geld ausgeben.
Das war eine gute kurze Übersicht über den Start in die Selbstständigkeit, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Was hast du noch auf deiner? Ich bin ganz gespannt. Ich habe auch noch 2, 3 Fragen vorbereitet. Willst du erstmal deine Themen abarbeiten oder soll ich erstmal ein paar einfache Entspannungsfragen
einwerfen? Ich würde sagen, wir machen sie im Wechsel. Ich starte mal mit einer sehr erfreulichen Nachricht. Und zwar, es gibt die zweite Stimme für Coaches Conversation. Also mittlerweile.
Oh ja, mich haben auch zwei
erreicht. Mittlerweile haben bei mir 2 Leute geschrieben, dass sie für Air Coaches Conversation wären. Also das heißt, 2 Stimmen hast du schon gesammelt. Ist natürlich in Relation zu den Gesamtzahl der Hörer relativ wenig, aber kleine Erfolge, richtig?
Ja. Progression vor Perfektion. Angenommen, ich habe an einem Tag schon Brust trainiert. Ja. Würdest du am gleichen Tag, das hat den Fall hatte ich nämlich, und habe ich gedacht, frage ich dich doch mal, was du dazu sagst. Würdest du sagen, wenn ich Bock habe und Zeit habe, noch eine zweite Session zu machen, lieber 30 Minuten rudern oder noch ein Kniebeugentraining am Abend?
Wenn Krafttraining, selber Tag, selbe Muskelgruppe.
Wirklich?
Die globale Ermüdung ist sonst zu hoch. Und das Ziel von zweimal am Tag Training ist ja im Endeffekt, dass du eine höhere Frequenz hast und somit mehr Stimulus und größere Adaption. Und dann trainierst du im Endeffekt. Du kannst nicht das gleiche Training machen, aber sollte die gleiche Muskelgruppe sein und dann in quasi der gleichen Muskelgruppe zwei verschiedene Reize auszusetzen.
Krass. Okay, hätte ich niemals gedacht, obwohl ich schon lange trainiere und auch diverse Sachen ausprobiert habe, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Mach mal ein Beispiel. Also ich habe jetzt angefangen, Dips mit Gewicht, Bankdrücken, Schulterdrücken. Hm. So, was würde ich dann am Abend
machen? Welche Wiederholung, Sätze?
Klassisch 3x10-12.
Okay. Ich hätte es morgens ein bisschen niedriger gemacht. Also könntest du zum Beispiel sowas machen wie 5x5 Bankdrücken morgens, gefolgt von 4 Sätzen a 6-8 Dips. Und dann würde ich nachmittags oder abends, 4-6 Stunden später, das Überkopfdrücken machen, plus nochmal kurz an die Flachbank drücken und das dann so im Bereich von 8-12, 10-15 Wiederholungen.
Okay. Krass, okay. Hätte ich nicht gedacht. Von Rudern generell, Ausdauer?
Es gibt ja verschiedenste Optionen, Ausdauer zu machen. Rudern ist jetzt so relativ weit unten auf der Liste. Erstens die Haltung.
Ist krass, ich setze Leute auf ein Rudergerät, die noch ewig keinen Sport gemacht haben, um die mal so ein bisschen mal zu gucken, was geht denn. Und oder die mal so 5 Minuten Warm-up machen zu lassen. Und dann schüttet der Körper das erste Mal seit 15 Jahren Endorphine aus. Und jeder sagt so, geil, Rudergerät brauche ich, werde ich mir kaufen. Und sagst du, nein, bitte kauf dir kein Rudergerät, weil du wirst dich niemals draufsetzen. Rudern ist wirklich ein Abtörn. Ich habe jetzt 3x30 Minuten, bin ich jetzt schon gerudert. Irgendwann kommt man rein. Nach 17 Minuten bist du in einem Rhythmus und in einem Flow, so ist es zumindest bei mir, wo es dann okay ist, ja, wo du dann wirklich auch Fernsehen gucken kannst und dann kommst du rein, aber die ersten 17 Minuten sind beinhart.
Ja. Wenn du keine andere Option hast oder mal so ein bisschen was zum Warm machen willst, dann kannst du gern rudern, aber die Haltung, die du einnimmst während dem Rudern, naja, und natürlich auch, wenn du ein bisschen Kraft hast, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Widerstand, den so eine Rudermaschine mit sich bringt. Da gibt es andere Intervalltrainingsoptionen, die ich definitiv vorziehe. Sowas wie Sprints, Bergsprints, Airbike.
Wenn du dich auf ein Cardio-Gerät einigen müsstest, was würdest du Evelyn zu Weihnachten schenken?
Das ist wieder eine andere Frage. Airbike wäre grundsätzlich die Antwort. Und das Airbike hat natürlich eine Hürde, es ist relativ laut. Das heißt, wenn du in einer Wohnung wohnst und Nachbarn hast, werden die Nachbarn nicht sonderlich begeistert sein, wenn du mit dem Airbike Intervalle machst. Für zu Hause kommt drauf an, welches Budget. Aber sowas wie zum Beispiel ein Wattbike ist eine gute Lösung. Oder eine jegliche Form von Spinningrad, das ein Wattmesser hat. Also so, dass du ein bisschen tracken kannst, welchen Power-Output du hast und damit auch dein Training ein bisschen steuern kannst.
Cool. Okay, du eine Frage oder ich?
Schieß los.
Bist du ein Handwerker?
Gelegentlich mit Begeisterung.
Ach Quatsch, never. Okay, da hätte ich Geld gewettet, dass du sagst nein.
Ja, es kommt natürlich auch die Frage darauf an, wie definierst du Handwerker? Also ich hatte...
Ja, hast du eine Fuchsschwanzsäge da?
Früher. Ich hatte früher eine komplette Werkbank, die komplett ausgestattet war. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, okay. als ich mit meinem Vater in den Baumarkt gefahren bin und ich quasi zum ersten Mal meine Werkbank bestücken konnte. Komplett mit Schrauben, Nägeln, Dübeln, verschiedene Sägen, Schraubenzieher, verschiedene Quatsch. Hammer. Klar.
Okay. Das hätte ich niemals gedacht.
Mittlerweile ist natürlich das alles ein bisschen spärlicher. Also jetzt mache ich im Endeffekt nur noch Dinge, die dann quasi so notwendig sind, dass man sie jetzt macht. Aber wenn ich es mache, dann mit Begeisterung.
Ein Vogelhaus könntest du bauen?
Ja, das würde ich hinkriegen. Ich habe früher Sachen zusammengeleimt.
Könntest du ein... Wirklich?
Ja, klar.
Wahnsinn. Ich bin so schlecht, ich bin so ein schlechter Handwerker. Dass ich eine Halswirbelsäule korrigieren kann, ist lächerlich, dass ich sowas kann.
Das heißt, für den Live-Podcast bauen wir beide Vogelhäuschen und verlosen die dann.
Du kommst erstmal auf dem Skateboard an und ich komme mit Capoeira-Moves auf die Bühne. Und
dann verlosen wir das Vogelhäuschen.
Ja, können wir machen. Von mir aus können wir ein bisschen dabei basteln. Es wird geil. Ich hoffe, dass das Jahr 21 stattfindet. Ich habe so viel positives Feedback bekommen und Leute, die wirklich sagen, ey, klar, komme ich. Ich glaube realistisch, dass wir zwischen 100 und 300 Leuten sogar zusammen bekämen, die da Bock hätten, das zu machen.
In der Gemeindehalle in Darmstadt.
Ja, im Darmstadion. Wir gehen ins Böllenfalltor, hier ins Fußballstadion. Frage Nummer 3. Wie findest du den Spitznamen Wolfo?
der kommt jetzt. Also ich wurde in meinem Leben noch nie Wolfo genannt, bevor du damit angefangen hast. Jetzt wurde ich schon mehrmals als Wolfo bezeichnet. Was ja positiv ist, das bedeutet, irgendjemand hört tatsächlich zu, was wir reden.
Ja.
Wie findet man Spitznamen? Das wäre irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich davon Fan wäre. Negativ ist er jetzt auch nicht. Also er unterhält mich. Das ist, glaube ich, die beste Antwort.
Okay. Ich glaube, das ist, ja, und ich, das ist auch, damit kann ich leben. Wenn es sich jetzt stören würde, würde ich aufhören. Tatsächlich, ich weiß nicht warum. Als ich in Stuttgart war und wir waren essen, haben eine Flasche Rosé getrunken zusammen.
Riesling.
War es Rosé?
Riesling aus.
Riesling. Genau. Da habe ich einen Post gemacht und da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, in der Vino-Laune habe ich geschrieben, Wolfo und dann Vino. Und in dem Moment ist irgendwie Wolfo geboren und seitdem zieht sich's durch.
Wer weiß, vielleicht, wenn ich mal irgendeinen eigenen Wein habe, dann ist es immer so ein Etikett mit so einem Wolfskopf und dann ist es Wolfo-Wein.
Ja. Wolfos feine Träubchen.
So würde ich ihn nicht nennen.
Hättest du Bock, eigenen Wein zu machen?
Ja, aber das ist schon, aber das ist ja mehr so, ja.
Realistisch, dass das stattfinden wird oder Träumerei?
Wenn mich jemand vor 2 Jahren gefragt hätte, ob ich einen Podcast machen würde, hätte ich ihm gesagt, fuck, nein. Somit, du weißt nie, was sich da entwickelt. Der Podcast hat jetzt, wir haben einen Sponsor und bewerben Tétanger Champagner.
Absolut. Ich wollte gerade in dem Moment sagen, Shoutout an Tétanger. Ich habe meine Flasche bekommen. Vielen, vielen Dank. Die werde ich jetzt aufmachen, die Tage.
Ich bin gespannt, was du sagst.
Ich bin auch gespannt.
Wie viele verschiedene Champagner?
Frage von dir.
Wie viele verschiedene Champagner hast du schon getrunken?
Wie viele verschiedene Champagner habe ich probiert, hast du mich gerade gefragt?
Eine Handvoll oder zwei?
Ich würde sagen so 7 bis 10.
Also so ein bisschen Geschmacksgedächtnis? Also kannst du das direkt einordnen?
Boah, es geht. Nee, nicht so richtig. Ich liebe Wein, ja, vor allem Rotwein. Ich mag, der kann mir gar nicht schwer genug, trocken genug und so tintig genug sein. Ich bin kein Weinkenner. Es ist wie Kunst. Ich kann nur sagen, macht mir Spaß oder macht mir keinen Spaß. Oder im Falle von Wein, schmeckt mir gut oder schmeckt mir nicht gut. Ich habe auch Galeristen und Kunden aus der Kunstszene, die mir sagen, und genau darum geht's eigentlich. Man muss es gar nicht so verkopfen oder so vertiefen. Am Ende kann ich bei einem Wein sagen, der schmeckt mir gut oder schmeckt mir nicht gut. Und ich habe aber kein Gedächtnis. Ich kann jetzt nicht sagen, der schmeckt, das ist aber jetzt der oder der.
Aber das, aus meiner Sicht, ich bin ja sehr weit entfernt von einem Weinexperte, sondern mehr passionierter Weintrinker. Und so kompliziert das oftmals gemacht wird, am Ende vom Tag gibt es 2 Fragen. Erstens, schmeckt er dir? Ja oder nein? Beziehungsweise schmeckt er mir? Ja oder nein? Und die zweite Frage ist, warum schmeckt der? Dass du so ein paar kleine Charakteristika hast, weil dann ist es deutlich einfacher, einen Wein zu finden, der dir schmeckt. Wenn du so ein bisschen weißt, okay, das und das muss ein Wein haben, ich mag es eher fruchtiger, ich mag es eher trockener, ich mag eher so eine Mineralik, sodass das so einen leicht salzigen Geschmack hat, oder ich mag es, wenn er so ein bisschen so einen cremigen Touch hat, so einen Schmelz und so weiter. Je mehr Weine du trinkst, desto mehr ein bisschen so einsortieren, okay, diese Art von Wein ist mein Ding, was deutlich einfacher macht, dann Weine zu finden, die dir schmecken, wo du auch mal eine Karte angucken kannst und weißt, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Okay, ich nehme die Flasche, da weiß ich, das wird passen.
Mir hat mir jetzt ein Kunde gesagt, der sehr, sehr viel, der sagt immer große Weine, der trinkt große Weine, also richtig teure Dinger. Und der hat mir gesagt, die modernen großen Weine sind häufig zu technisch. Also die sind zu komplex mit Geschmacksnuancen und so. Und häufig sind die großen Weine häufig simpel gehalten von der Geschmacksnuance. Was sagst du dazu?
Das hört sich schon so an.
Oder als, zu fachlich.
Also, da gibt es Leute, die dann dir genau erklären, dass jetzt der Wein genau so schmeckt, weil die Reben auf einem Sandsteinboden und der Wein schmeckt so und so, weil da ist mehr Anteil an Kreide in der Ähre und so weiter. Das ist so eine Tiefe. Das ist so eine Tiefe. Das höre ich mir gern an. Ich finde es unterhaltsam. Meine Begeisterung für Wein und meine Begeisterung, so viel Zeit zu investieren, als dass ich tiefes Verständnis dafür habe, ist nicht da. Das ist natürlich, ja, okay. Ich hatte Julian, einen Sommelier, im Podcast zu Gast, der teilweise mehrere hundert Weine die Woche verkostet. Und das am Ende vom Tag, in dem Podcast habe ich es verglichen mit Trainingsprogramm. Und vergleiche ich aus Physiosicht mit Patienten. Wie viele Patienten musst du gesehen haben, um besser, schneller und effektiver Probleme zu finden? Bei deinen ersten 20 Patienten hast du jedes Mal noch so ein bisschen rumgestochert und wusstest nicht so richtig. Das ist genauso bei den ersten 20 Weinen oder den ersten 20 Trainingsprogrammen. Aber wenn du mal 5000 Weine probiert hast oder wenn du 5000 Trainingsprogramme geschrieben und analysiert hast oder wenn du 5000 Patientenstunden gemacht hast, dann bist du deutlich effektiver darin, schon direkt, okay, der hat das und das, also schaue ich erstmal in die Richtung. Oder ich gucke mir ein Trainingsprogramm an und ich sehe, okay, hier konnte er sich steigern, da konnte er sich nicht steigern. Dementsprechend schreibe ich das nächste Programm und weiß, da wird er sich steigern können. Und genauso ist es mit Wein. Du musst so viel trinken und so analytisch trinken, dass du so gut drin wirst. Und dann ist die große Frage, hast du Bock, so viel Zeit darin zu investieren?
Ja, absolut, verstehe ich voll. Du hast vollkommen recht. Es ist ja, ich überlege, und das ist ja eigentlich wieder der schöne Bogen zu, wie hast du dich selbstständig gemacht? Die Leute glauben immer, wenn du aus der Ausbildung kommst, dann bist du ja Physiotherapeut. Das heißt, du müsstest jetzt auch irgendwie extrem gut behandeln können. Das ist nicht so. Die Physiotherapie-Ausbildung, die gibt dir wirklich einen simplen Grundstock mit. Und dann ist die Frage, was ist deine Philosophie? Wie spezialisierst du dich? Welche Fortbildung besuchst du? Was eignest du dir an und was hast du Lust umzusetzen? Es gibt Therapeuten, die sagen, ich mache nur Krafttraining. Es gibt Leute, die sagen, ich mache nur Hands-on auf der Bank. Und da gilt es so ein bisschen, deinen eigenen Stil zu finden. Bei mir war es so, als ich diese 450-Euro Kraft war, als studentische Aushilfe, kam der erste Patient, der hatte Rückenschmerzen, das weiß ich noch. Ich stand in meinem kleinen Kabuff, habe einen ersten Test gemacht. Daraufhin sagt er, oh, jetzt tut es noch mehr weh. Okay, habe ich einen zweiten Test gemacht. Sagt er, oh, das tut auch weh. Gut. Dann war mir klar, ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich habe keine Ahnung, was ich für ihn tun kann. Habe ihn auf den Bauch gedreht und massiert. Und das ist, die Geschichte erzähle ich oft, weil es einfach jedem so geht. Kein Therapeut kann mir erzählen, dass er aus der Ausbildung kam und eine Idee hatte, was er da jetzt genau macht. Und es geht einfach darum, sich zu entwickeln, sich da reinzuarbeiten. Wie du selber gesagt hast, nach 5000 Patienten bist du besser als vorher, nach 10.000 noch besser. Ich glaube, dass ich ein gutes oder ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Körper habe, aber es ist auch einfach mein Arbeitspensum. Wenn du 12 bis 14 Stunden am Tag arbeitest, dann hast du halt nach 10 Jahren quasi 15 Jahre Berufserfahrung in den Händen. Und das nimmt dir halt keiner.
100% einverstanden.
Gut. Fünfte Frage, komm, machen wir es noch voll. Wie sieht deine Abendroutine aus? Und ist dein Bett abends gemacht, wenn du ins Bett gehst oder nicht?
Ja, das Bett ist gemacht. Bett wird direkt morgens gemacht.
Da habe ich nämlich überlegt, und zwar aus Sicht von Milbenbildung, ist es ja sinnvoll, das Bett nicht zu machen.
Ah, du solltest es aufschlagen, dass quasi die Wärme und die Feuchtigkeit entweichen kann. Und wenn du dann quasi, wenn ich alles fertig gemacht habe, gefrühstückt habe, im Bad fertig bin, dann mache ich quasi Bett zu.
Genau, es geht ja darum, dass du irgendwie einen Liter oder eineinhalb Flüssigkeit verlierst, die bleibt dann im Bett oder in der Matratze und dann entfleucht sie nicht. Wenn du das Bett direkt, also die Bettdecke direkt drüber legst, dann kann das nicht verdunsten und dadurch hast du dann oder provozierst auf jeden Fall Umstände, die Milben gut finden. Deswegen habe ich mich gefragt, bist du so gelifehackt, dass du sagst, ey, ich mache das Bett auf gar keinen Fall oder machst du es? Gut, das haben wir geklärt. Wie sieht deine Abendroutine aus?
Machst du dein Bett?
Ich mache es, ja. Ich mache es aber tatsächlich meistens, wenn ich nach Hause komme oder in der Mittagspause.
Okay. Same. Abendroutine hab ich nicht wirklich. So im Endeffekt nach Hause kommen, Abendessen und dann im Laufe des Abends irgendetwas tun, dass das System runterfährt. Und dann gucke ich, dass ich irgendwo halb zehn, worst case halb elf pennen gehe.
Meditieren, nee. Lesen, Film gucken.
Ja, ist eine Mischung aus Film gucken oder irgendwas beschäftigt mich. Und dann recherchiere ich ein bisschen. Bin großer Fan von Wikipedia und anderen Rechercheseiten. Oder irgendeine Folge von irgendeiner Serie, wenn wir irgendwas gefunden haben, das uns gerade begeistert. Ich habe jetzt gerade angefangen, die neue Staffel von Chef's Table, die Barbecue-Staffel. Dann haben wir die ersten 2,5 Folgen jetzt geschaut. Und dann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und dann ist eigentlich schon wieder Zeit, pennen zu gehen. Ja. Aber im Endeffekt, wenn du sagen willst, Abendroutine, dann ist es nach Hause kommen, Abendessen machen, duschen. Ab und an trinke ich vor dem Abendessen ein Glas Wein, Abendessen, dann irgendwas machen, das System runterfährt und mich entspannt. Gelegentlich lesen.
Du machst aber noch, hast du nicht so einen Master Key, so einen Schalter, der alles abschaltet
bei dir? Eigentlich alles, aber im Wohnzimmer, also ich habe einen Knopf, bumm, dann ist komplett Sonos, WLAN, alles aus. Und dann habe ich neben Bett noch einen Schalter, der die Leitung runterfährt auf 20, 30 Volt.
Ah, okay, krass. Sowas geht?
Ja, klar. Musst du nur nachfragen, ist gar nicht so kompliziert. Die wissen mittlerweile auch, also das ist keine exotische Nachfrage mehr, zumindest nicht bei dem Elektriker, wo der bei mir war, durch Zufall. Also ich habe den nicht danach nach den Kriterien ausgesucht, sondern mein Punkt war einfach, hey, können Sie dann eine von den Schaltern so programmieren, dass quasi Strom ausgeht? Und ich meine, ganz, ganz runterfahren, Strom geht nicht, weil ich brauche ja ein bisschen Spannung, dass wenn ich den Knopf wieder drücke, dass es auch wieder hochfährt. Und dann hat er mir erklärt, das kann er so einstellen, dass es auf 20, 30 Volt runtergeht. Und bumm, wunderbar. Hast du eine Abendroutine? Ein Handy? Ich habe kein Handy.
Wo lädst du dein Handy dann?
Ich habe immer noch kein Handy.
Ja.
Und dann sicher nicht
meine Abendroutine ist pretty. Meine Abendroutine ist pretty much the same. Ich komme nach Hause. Meistens dusche ich als erstes, dann esse ich was. Dann geht's auf die Couch, manchmal noch E-Mails beantworten, versuche ich zu vermeiden, aber mir ist die Mittagspause zu heilig und dann mache ich es doch häufig am Abend auf die Couch, früh ins Bett, 10, halb elf, wobei, wie gesagt, die letzten Wochen hat es nicht so geklappt und auch jetzt klappt es gerade nicht so. Viele Leute kommen über Weihnachten nach Hause und melden sich dann, Freunde und Bekannte sagen, hier, ich habe die Probleme. Was mir jetzt schon 2-3 Mal passiert ist, ist, dass Leute gesagt haben, ich habe einen krassen Notfall, kannst du dir das bitte angucken? Ich habe Rückenschmerzen, ich kann mich nicht bewegen. Und dann ist es der, ja, das ist so, ist ja auch, also wenn du so einen Beruf machst, hast du ja auch eine sehr hohe Empathie und soziale Komponente oder solltest die zumindest haben. Und die bewegt dich dann immer zu sagen, naja, okay, komm, ich könnte jetzt eine halbe Stunde auf der Couch liegen oder ich helfe dir eine halbe Stunde, dann geht es dir deutlich besser. Also machst du meistens das, was du dann auch mal nicht tun solltest, und zwar fährst du in die Praxis und behandelst. Und da ist mir schon 2-3 Mal untergekommen, dass Leute gesagt haben, krasser Notfall, und dann war es aber keiner. Und das muss ich sagen, das nervt mich so ein bisschen, weil es wirklich meine Freizeit ist, weil es am Samstag ist. Und die Leute glauben mir immer so, ja, aber Urlaub, aber du brauchst Urlaub. Also ich merke, ich brauche Urlaub und ich freue mich jetzt, dass das Jahr zu Ende ist, und ich freue mich wirklich bis 4. nichts mehr zu tun. Ich habe jetzt auch, ich werde keine E-Mails mehr beantworten, ich werde keine WhatsApps mehr beantworten über Notfälle. Ich habe mir jetzt geschworen, ab heute, ich mache nochmal einen halben Vormittag, da komme ich nicht drum rum, weil ich 2-3 wichtige Leute habe, wo ich behandeln muss, aber ansonsten wirklich finito und Feierabend.
Das hört sich gut an. Was machst du Silvester?
Eigentlich nichts. Ganz ehrlich, ich freue mich dieses Jahr, dass es wirklich so entschleunigt und ruhig ist. Ich mache es ganz entspannt. Ich glaube, Silvester wird mit 1-2 Leuten in meinem Umfeld stattfinden. Vielleicht irgendwie gut was essen, schöne Flasche Rotwein, um 12 anstoßen. Feuerwerk wird es eh nicht geben und dann kann man von mir aus auch schon wieder ins Bett gehen. Silvester verpasst man auch nichts. Ich habe einmal Silvester verpennt, weil ich so ein bisschen krank war und es war überhaupt nicht schlimm. Ich bin abends um 8, glaube ich, eingepennt, allein auf der Couch, morgens aufgewacht, Silvester war rum. Nichts verpasst.
Läuft.
Frage Nummer 6. Schaut Wolfgang Dinner for One?
Ich habe es einmal gesehen. So als Tick auch. In the Box. Aber
ja, naja. Reicht auch.
Ja. Nee, da bin ich schon deutlich begeisterter, was so Netflix-Dokus wie Chef's Table angeht.
Bist du ein Böllerer? Kaufst du dir China-Böller oder Raketen?
Vor 20 Jahren wäre die klare Antwort ja gewesen. jetzt nein. Also, kann mich nicht erinnern, weil
ich kann mir nicht vorstellen, wie du da mit einer Packung D-Böller draußen auf der Straße stehst und die irgendwie dahin wirfst.
Nee. Wir sind schon fast wieder rum. Und meine Liste mit Fragen ist noch relativ lang.
Wir haben nicht über Kalorien geredet. Aber ich würde das auch.
Was ist los?
Nee, ich würde Kalorien. Es wird so ein Running Gag, aber ich würde Kalorien wirklich nehmen und dann in die nächste Folge, in die erste Folge im neuen Jahr packen und würde jetzt auch offiziell verkünden, wir machen jetzt mal 2 Wochen Pause und kommen im neuen Jahr wieder frisch zusammen, oder? Heute musstest du mich so ein bisschen durch die Folge ziehen. Die letzten Folgen gingen wirklich easy von der Hand. Heute nach dem Training, ich bin auch abgekackt im Training. Kreislauf war nicht gut, ich hatte irgendwie nicht richtig gefrühstückt, musste das Training echt abbrechen, weil ich nicht fit war. Jetzt ist es wieder okay, aber so richtig auf Touren bin ich nicht. Ich freue mich jetzt auch, wie gesagt, dass Urlaub ist und würde sagen, auch das Thema Kalorien nehmen wir dann mit ins neue Jahr. Was sagst du?
Dann freue ich mich, dass ich heute so gut vorbereitet war.
Ja, aber das ist ja aufgehoben. Aufgeschoben, nicht aufgehoben.
Ich habe noch eine letzte Frage. Komm, dass ich noch ein bisschen was von meiner Liste abgearbeitet habe. Das Thema Darm und Rückenschmerzen.
Ja.
Aus der Sicht des Therapeuten.
Hängt zusammen. Ich gebe mal ein Beispiel, was zum Beispiel jetzt zu der Jahreszeit ganz gut passt. Einfache Kohlenhydrate reizen den Blinddarm. Und auch Leute, die glauben, sie haben keinen Blinddarm mehr, weil sie den schon entnommen bekommen haben. Liebe Leute, ihr habt einen Blinddarm. Ihr habt nur diesen Wurmfortsatz entnommen bekommen. Weiterhin ist der Blinddarm existent. Und der reagiert oder ist sehr schnell gestresst durch einfache Kohlenhydrate. Das heißt Zucker, Gluten. Wenn ihr Pizza esst, immer einen glutenfreien Pizzaboden von Cher. Alles andere können wir nicht empfehlen. Und wenn ihr das aber esst oder bei Triathleten, hast du zum Beispiel Glukosemischungen in Form von Energy Gels. Im Bodybuilding hast du Maltodextrin. Und diese einfachen Kohlenhydrate können zum Beispiel den Blinddarm ein bisschen reizen. Und das sorgt dann häufig dazu, dass das Ileum, also die Beckenschaufel, eine Tendenz nach Anterior entwickelt. Und wenn es eine Tendenz nach Anterior entwickelt, dann kommen unter anderem die Hamstrings auf Stress. Ich habe in den letzten Wochen viele, viele, viele Sportler gesehen, darunter einen Fußballprofi, der lange Zeit Probleme hatte, der genau dieses Problem hatte. Entzündeter Blinddarm macht eine Beckenkippung nach vorne.
Zwar entzündet nicht im klinischen Sinne, sondern im subklinischen Sinne.
Richtig.
Also nicht so, dass das Ding jetzt...
Genau. Gereizt. Genau. Ich schreibe das Thema nochmal auf meine Liste, weil das ein geiles Thema ist und ich das wirklich nochmal sehr umfassend im neuen Jahr in der ersten Folge, weil da gibt es geile Geschichten von Fußballprofis, von Rennradprofis habe ich gute Geschichten. Warte mal, ich schreibe mir das mal auf. Blinddarm, Rückenschmerzen. Okay, weil das Thema ist zu gut, um es am Ende der Folge kurz abzuhacken. Passt es für dich?
Ja, klar, dann haben wir direkt. Ich habe auch eine Notiz gemacht, oder?
Cool. Und ich würde sagen, gegen Ende des Jahres ein neues Podcast-Format gestartet, das mir sehr viel Freude macht. Ich finde es auch geil, dich noch besser kennenzulernen, auch im Rahmen dieses Podcasts. Deswegen vielen Dank auch für deine Zeit. Und jetzt gilt es, Weihnachten zu genießen, so gut es geht, entspannt zu machen, runterzukommen, neue Energie zu tanken und dann ins Jahr 2021 zu starten.
Thomas, hau rein, dank dir.
Vielen Dank, guten Rutsch auch an alle Zuhörer und bis zum neuen Jahr. Ciao, ciao.